ARD. Wir haben uns was Neues für euch ausgedacht. Das habt ihr bestimmt in der letzten Folge schon gehört. Das hier ist natürlich immer noch euer Wissenschaftspodcast Synapsen, in dem wir tief eintauchen in wissenschaftliche Fragen und Erkenntnisse. Aber ein bisschen was haben wir für euch weiterentwickelt. Zum Beispiel starten wir jetzt in jede Folge mit einer guten Nachricht. Wir in der Wissenschaftsredaktion kriegen oft so viele schlechte Nachrichten mit. Allein schon zum Beispiel die Berichterstattung über die Folgen des Klimawandels. Da dachten wir, wir könnten, und wir glauben auch eigentlich alle könnten, ein paar mehr gute Nachrichten vertragen. Für heute habe ich mir eine rausgesucht, die hat auch schon mit unserem heutigen Thema zu tun. Es gibt nämlich Hoffnung, einer Krankheit auszuweichen, die häufig im Alter auftritt. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass die Impfung gegen Gürtelrose das Risiko senken könnte, an Demenz zu erkranken.
Ja, das habe ich auch gehört. Und Gürtelrose an sich ist ja schon eine ziemlich fiese und unangenehme Krankheit. Es kann extrem schmerzhaft sein. Und diese Impfung gegen die Gürtelrose gibt es ja seit ungefähr 20 Jahren und wird allen Menschen über 60 Jahren empfohlen. Und ja, wenn die dann quasi nebenbei auch noch gegen Demenz helfen würde, das wäre natürlich wirklich großartig.
Genau. Das ist auch schon früher aufgefallen, dass Menschen, die sich gegen Gürtelrose haben impfen lassen, seltener an Demenz erkrankten. Es war aber noch nicht klar, ob das nicht auch damit zusammenhing, dass die Geimpften vielleicht auch generell einfach gesünder lebten. Und Forschende aus Deutschland, Österreich und den USA haben jetzt aber die Gesundheitsdaten von walisischen älteren Menschen untersucht, weil es da eine Gürtelrose-Impfkampagne gab. Und die konnten das dann bestätigen. Die waren alle im gleichen Alter und in ihren Gesundheitsmerkmalen und auch im Verhalten ziemlich ähnlich.
Also das heißt, wissenschaftlich betrachtet, die waren gut miteinander vergleichbar, die Gruppen.
Ganz genau. Und die Forschenden haben dann festgestellt, dass die Menschen, die die Gürtelrose-Impfung bekommen hatten, in den 7 Jahren danach eine 20% geringere Wahrscheinlichkeit hatten, an Demenz zu erkranken, als die Ungeimpften.
Ja, das ist echt wunderbarer Nebeneffekt. Also man will sich gegen das eine schützen und nebenbei schützt man sich dann auch noch vor was anderem.
Ja, herrlich, finde ich
ja,
auch.
Cool.
Wie das Ganze funktioniert, also welcher Wirkmechanismus dahinter steckt, das weiß man noch nicht ganz genau. Das soll aber jetzt auch weiter erforscht werden. Willkommen zu den Synapsen, dem Podcast, mit dem wir Gesundheit und Wissenschaft verbinden wollen. Die Synapsen bekommt ihr alle 2 Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Wir sprechen hier im Podcast über Themen, die uns alle betreffen, inklusive auch der Details und Fragen, die woanders eher unter den Tisch fallen. Dazu haben wir uns hier bisher aus der ganzen Bandbreite an Wissenschaftsthemen bedient. In Zukunft wollen wir uns etwas mehr auf das fokussieren, was Forschung und Gesundheit verbindet. Und da geht es uns nicht nur um die Gesundheit von uns Menschen, sondern auch um die Frage, wie hängt alles mit Umwelt und auch zum Beispiel Klima zusammen. Ich bin Beke Schulmann und gerade habt ihr auch schon gehört, heute bei mir im Studio meine Kollegin Daniela Remus. Und wir reden heute über ein Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist, also im Alltag von jedem einzelnen Menschen, nämlich über das Alter und das Altern. Und ich erwische mich auch gerade so ein bisschen dabei, wie ich so das Blatt mit meinen Notizen, das ich dabei habe, ein bisschen weiter vom Gesicht weghalten muss, als das früher mal so war. Altwerden, das ist zwar für viele Menschen einfach ein großer Wunsch, aber mit dem Altwerden sind eben auch solche Aspekte verbunden, dass die Augen zum Beispiel schlechter werden, dass wir weniger beweglich sind und unser Körper generell nicht mehr so ganz so funktioniert wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Und zwar werden wir Menschen immer älter, aber die meisten von ihnen mit zunehmendem Alter auch immer kränker. Und das führt uns heute zu der großen Frage, was passiert da eigentlich im Körper und warum? Ist das Alter eine Art Krankheit, die sich vermeiden oder aufhalten lässt? Daniela, wie sieht's aus? Wir alle wissen, dass unsere Körper altern oder altern werden. Das gilt dann eher für die jüngsten HörerInnen von uns. Das ist etwas, das müssen wir einfach so hinnehmen. Das ist einfach so. Aber warum eigentlich? Wenn wir da aus Forschungssicht drauf schauen heute, kann die Wissenschaft die Frage schon beantworten, warum wir eigentlich altern?
Ja und nein. Ich muss leider diese unbefriedigende Antwort geben.
Okay, das geht toll los. Dann würde ich sagen, lass uns mit einem Positiven anfangen, mit dem Ja.
Ja, fangen wir mal so an. Also, das Altern ist ein Faktum. Und damit, das ist ja eine Binsenweisheit, wir sind ja nicht die einzigen Lebewesen, die altern. Der Grönlandhai beispielsweise, der kann bis zu 400 Jahre alt werden. Mhm. Aber manche Insekten dagegen, die leben zum Beispiel nur für wenige Stunden.
Mhm. So Eintagsfliegen zum Beispiel.
Genau. Und dann gibt es zum Beispiel noch den kleinen Süßwasserpolypen namens Hydra. Den kennen vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Leute. Der wird seit einigen Jahren intensiv beforscht, denn der scheint nach gegenwärtigem Kenntnisstand überhaupt nicht zu altern.
Mhm. Polypen sind so kleine Nesseltiere, oder?
Also, ja.
Genau. Und der stirbt irgendwann einfach, ohne vorher irgendwelche Alterserscheinungen zu haben?
Ja, also in der Natur sterben die, weil die gefressen werden. Mhm. Im Labor aber werden sie einfach immer älter und die sterben bisher nicht. Und deshalb werden die jetzt genutzt als Modellorganismus für die Alternsforschung, denn die Forschenden vermuten, unter Laborbedingungen könnten diese Hydras, also ohne natürliche Feinde im Labor ja eben, vielleicht könnten die sogar 1000 Jahre alt werden.
Okay, 1000 Jahre schon eine Menge. Mhm. Aber irgendwann stirbt er dann schon, ne? Also der ist nicht unsterblich.
Nee, also nach allem, was bis jetzt bekannt ist, ist er nicht unsterblich. Aber da die Zeiträume, also die Lebensspanne, die dieses Tier hat, so irre lang sind, 1000 Jahre, also ich meine, das können wir als Menschen ja überhaupt gar nicht beobachten. Mhm. Oder das können wir ja nicht
vorstellen.
Mit einer Studie ja auch untersuchen oder so. Aber Stand jetzt ist es eben nicht unsterblich, dieses Nesseltier. Und damit haben wir jetzt eben halt auch den ersten Teil der Antwort auf deine Frage, warum wir altern, weil wir eben nicht unsterblich sind. Mhm. So wie alle anderen Lebewesen auch. Ich weiß, ist jetzt nicht so eine richtig tolle Antwort. Ich sehe auch dein unzufriedenes Gesicht. Aber naja, trotzdem, also aus diesen Erkenntnissen, dass das Altern so extrem unterschiedlich ablaufen kann, da speisen sich aber eben auch die Hoffnungen der seriösen Alternsforschung. Sie gehen davon aus, dass sie bald noch besser verstehen werden, wie wir altern, welche Prozesse im Körper dabei ablaufen. Und natürlich verknüpft damit, mit diesen Untersuchungen, mit diesen Studien, ist die Hoffnung oder die Erwartung, dass vielleicht in Zukunft man das Altern eben auch ein bisschen aufhalten oder vielleicht ein bisschen in den Auswirkungen abmildern könnte.
Mhm. Du hast gerade von seriöser Alternsforschung gesprochen. Da habe ich nicht so richtig jetzt vor Augen, was eine unseriöse Alternsforschung sein könnte.
Ja.
Also was ich da so dann vielleicht gerade im Kopf hatte, war sowas wie Kosmetikindustrie. Allerdings wird da ja auch geforscht, nur eben zu einem anderen kommerziellen Zweck. Ne?
Ja, genau, genau. So habe ich es auch gemeint.
Okay.
Also es gibt ja einerseits die Kosmetikindustrie, die forscht, aber die legen durchaus auch andere Kriterien an. Das muss man einfach mal sagen. Also du kennst das ja sicherlich, wenn man sich eine Creme kauft, egal wie hochpreisig oder günstig die ist, und dann steht gerne so da drauf, 20 Frauen sagen, nachdem sie 10 Tage lang diese Creme benutzt haben, die Gesichtshaut fühlt sich viel, viel jünger an und sie sehen irgendwie entspannter aus oder irgendwie sowas. Mhm. Und naja, klar, also
finde den Stichprobe, ne?
Ja, eben. Also erstens mal 20 Frauen, was ist das für eine Größenordnung, wenn man das mal wissenschaftlich betrachtet? Und dann, naja, Frauen sagen, sie fühlen sich so und so, ist auch kein wirklich hartes wissenschaftliches Kriterium.
Okay.
Naja, also das ist das eine sozusagen, was ich jetzt als unseriös, aber natürlich in Anführungsstrichen, ich möchte der Industrie nicht dazu nahe treten, sagen wollen würde. Und dann, naja, aber gibt es natürlich eben, und das würde ich schon sagen, dass das auch ins Unseriöse geht, gibt es dann dieses ganze Feld derjenigen, die dafür werben, zum Beispiel auch auf Social Media, die sagen, die preisen bestimmte Nahrungsergänzungsmittel an, bestimmte Heilpflanzen oder nächtliche Umrundungen der alten Eiche, wenn der Vollmond, ich weiß nicht, was tut.
Ja, irgendwelche Öle sehe ich auch immer mehr.
Genau, und also da wird ja so ein bisschen so getan, als würde es ein Geheimwissen geben, das wird jetzt hier top secret weitergegeben und damit kann man dann dem Alter angeblich ein Schnippchen schlagen. Also die alle meine ich natürlich ganz ausdrücklich überhaupt nicht, wenn ich von Alternsforschung spreche.
Ja.
Und eben, ich meine auch nicht die, die gibt es vor allen Dingen in den USA, im Silicon Valley. Das sind so diejenigen, die propagieren und sagen, wir können irgendwann weiterleben, uns ermöglichen, indem wir unser Gehirn in Computer, in Maschinen integrieren und so dann auf die Weise weiterleben.
Ja. Okay, in der seriösen Alternsforschung, da scheint ja schon einiges bekannt zu sein, was da so in Zellen passiert, in Genen, während wir altern. Lass uns da mal tiefer eintauchen. Ich mag hier auch gar nicht ganz viel rumjammern, vielleicht ein bisschen schon, aber ich merke das Alter gerade doch auch einigermaßen. Also für dich großer Schocker, Achtung, ich werde dieses Jahr noch 40.
Oho.
Und das ist ja so eine Zahl, bei der ganz viele Leute sagen, okay, ab dann geht's nur noch bergab.
Ja, also ich belächle das natürlich jetzt ein bisschen, die 40. Ich habe die ja schon vor einigen Jahren passiert. Aber es stimmt natürlich trotzdem. Ich habe auch so das Gefühl, und das ist ja nicht nur ein Gefühl, also man merkt ab dann wirklich deutlich, dass man altert. Und bei mir, ich merke das eben auch. Also ich habe immer viel Sport gemacht, aber meine Kondition ist jetzt längst nicht mehr so. Ich muss sehr viel mehr dafür tun, um ungefähr das Level zu halten, was ich meine, was ich früher mal gehabt habe. Mhm. Und dann hier meine sogenannte Zornesfalte auf der Stirn und so. Also fällt mir jetzt spontan auch wirklich einiges ein, was absolut sichtbar ist.
Das merke ich auch. So Falten sind auch langsam am Start. Die ersten grauen Haare sind auch schon ein bisschen da.
Ja, genau. Und das passt natürlich zu dem, was die Wissenschaft weiß. Also man sagt, so ab Mitte 20 ungefähr lassen sich tatsächlich, also physiologisch, biologisch betrachtet, lassen sich eben Alterungsprozesse nachweisen. Mhm. Also klar, die ersten Falten oder diese Leistungsfähigkeit, die nachlässt. Aber eben auch zum Beispiel beim Thema Fortpflanzung. Sagen ja alle Reproduktionsmediziner, also diejenigen, die sich mit Fortpflanzung befassen, die sagen alle, ab Mitte 20 wird es eigentlich langsam schon ein bisschen schwieriger. Ja. Und wenn, wie heutzutage ja üblich, häufig erst Mitte 30 oder sogar Ende 30, man überlegt als Frau, ich würde jetzt eigentlich doch ganz gerne mal vielleicht noch versuchen, schwanger zu werden, dann wird es eben schwieriger. Und das liegt eben ganz stark eben auch an dieser biologischen Alterung unseres, ich sage das jetzt mal so ganz technisch, so Fortpflanzungsapparates. Mhm. Also, aber in der Regel merken wir das am Anfang nicht so stark, aber natürlich zum Beispiel Leistungssportler, die merken das ganz immens, ob sie Mitte 20 sind oder Mitte 30 oder schon vielleicht Mitte 40 oder so.
Das wird ja bei Fußballspielern, habe ich heute gerade gehört, der Fußballspieler, der schon 40 ist, hat trotzdem noch 3 Tore geschossen.
Genau, eben, das ist absolut da ein Kriterium, aber natürlich auch für Leute, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen. Also, weiß nicht, jetzt Schauspielerinnen oder so Models oder Influencerinnen oder so. Aber ganz wichtig, jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Es gibt eben nicht die eine Erklärung, sondern beim Altern spielen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ich habe darüber zum Beispiel mit Ina Huppertz gesprochen. Die ist Alternsforscherin am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. So ein Institut gibt es. Die sitzen in Köln. Und die hat ein Bild skizziert, um mir zu erklären, was das Altern eigentlich ist, um mir das so richtig anschaulich zu machen.
Das Altern ist eigentlich wirklich ein multifaktorischer Prozess, also wo verschiedene Einflüsse eine Veränderung hervorrufen können. Ich stelle mir das Altern immer so ein bisschen vor, man kauft ganz am Anfang ein neues Fahrrad und dann über die Jahre gehen immer mehr verschiedene Kleinigkeiten kaputt. Also erstmal die Kette ist nicht richtig geölt, man hat vielleicht auch nicht alles immer sauber gemacht, wenn das Fahrrad mal dreckig war. Und so ist es beim Altern eben auch. Also am Anfang funktioniert alles reibungslos, man ist gesund und glücklich. Und dann, je älter man wird, desto mehr Fehler häufen sich an.
Ja, klingt jetzt erstmal eigentlich so ein bisschen banal auf eine gewisse Weise, aber einfach um mal in diesem Bild zu bleiben, der Zahn der Zeit nagt an uns, also an dem Fahrrad. Und selbst wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir viel schlafen, wenn wir Krankheiten auch wirklich ausheilen und nicht die verschleppen, dann häufen sich eben doch zunehmend Dellen an. Wenn ich jetzt mal die Analogie herstelle, ich bin ein Fahrrad. Oder bei uns eben wissenschaftlicher ausgedrückt, Fehler häufen sich an.
Beim Fahrrad kann ich mir das vorstellen, dass da so ein Verschleiß anfällt, ne? Aber beim Körper, der altert ja auch, wenn wir uns keine Dellen holen, also wenn wir nicht schwere Krankheiten haben oder Unfälle oder ähnliches.
Genau, stimmt. Und das liegt aber eben daran, dass sich unsere Zellen und aus denen bestehen wir ja sozusagen, dass die sich nonstop teilen. Also damit wir überhaupt leben können, damit sich bei uns Wunden verschließen, damit die Haare oder die Nägel wachsen, damit sich das Blut ständig erneuert und unsere Organe eben tatsächlich optimal versorgt werden und eben auch ihren Funktionen nachkommen können. Deshalb, dafür ist es erforderlich, dass sich die entsprechenden Zellen ständig, wirklich nonstop teilen. Und das passiert sekündlich, minütlich. Also wir können uns das gar nicht richtig vorstellen. Millionen von Zellen teilen sich in jeder Minute. Und je häufiger sie das tun, desto wahrscheinlicher ist aber eben auch, dass dabei etwas schief geht. Also dann verrutscht irgendwas. Chromosomen zum Beispiel. Oder es doppeln sich bestimmte Genabschnitte oder andere gehen auch mal komplett verloren. Und das passiert wirklich ständig, Tag ein, Tag aus. Das hat mir Björn Schumacher erklärt. Er ist Professor für Gerontologie und er leitet das Institut für Genomstabilität in Alterung und Erkrankung. Klingt ein bisschen umständlich, aber der untersucht genau diese Prozesse und er arbeitet an der Uni Köln.
Ja, das Genom besteht aus unserer DNA. Das enthält ja sämtliche Informationen über den Bau der Zelle, damit auch des Körpers und über sämtliche Funktionsweisen. Das heißt, das Genom ist so der zentrale Bauplan für alles. Nun ist das Genom, die DNA, eben nicht vollkommen stabil, sondern es wird ständig beschädigt. Zehntausende von Beschädigungen passieren jeden Tag in jeder einzelnen Zelle in unserem Körper. Und diese Beschädigungen, die müssen immer wieder repariert werden, unser ganzes Leben lang.
Er hat jetzt hier gerade von Beschädigungen geredet. Damit meint er wahrscheinlich das Gleiche, was du eben als Verrutschen oder als Fehler bei der Zellteilung beschrieben hast,
ja,
oder?
Ja, genau, meint er.
Und Zehntausende von Beschädigungen, das klingt, habe ich im ersten Moment gedacht, echt viel. Aber wenn wir von Millionen von Zellteilungen pro Minute sprechen, dann wahrscheinlich doch gar nicht so viel, oder?
Ja, geht mir ganz, ganz genauso. Jedes Mal, wenn ich mich mit solchen Themen befasse und mir das so richtig vergegenwärtige, die Abläufe, also Millionen von Zellteilungen pro Minute, dann kann ich es eigentlich kaum fassen, was unser Körper alles kann, was ja eigentlich alles ständig klappt und was er macht, was er tut und wir bemerken es überhaupt gar nicht.
Na, das stimmt. Und was weiß man darüber, wie werden die denn dann repariert, diese Fehler, diese Beschädigungen in den Zellen? Oder werden die überhaupt repariert?
Ja, der Körper versucht das. Es gibt verschiedene Faktoren, aber einer ist dabei wirklich ganz, ganz besonders wichtig. Das ist ein spezieller Autokorrekturmechanismus, heißt das. Und der wird wissenschaftlich Autophagie genannt. Über den verfügen tatsächlich alle Zellen und umgangssprachlich wird der eben auch ganz gerne so als Müllabfuhr der Zellen genannt.
Das kennen, glaube ich, wahrscheinlich auch viele vom Fasten, ne? Dadurch ist Autophagie ja ziemlich bekannt geworden, auch in den letzten Jahren.
Ja, genau, da ist das immer wieder betont worden, dieser Müllabfuhrprozess. Und das läuft so ab, muss man sich so vorstellen, es ist ein Prozess, bei dem die Zellen Schadstoffe oder anderen zellulären Müll erst zersetzen und dann wird er wirklich komplett entsorgt. Aber das ist eben die nicht so gute Nachricht daran, auch dieser Selbstreinigungsprozess gelingt den Zellen eben nicht immer.
Und das, nicht zu 100%.
Nee, genau. Ja. Und das hat eben auch Ina Hubatz nochmal betont.
Diese Prozesse können am Anfang noch sehr gut repariert werden und einfach, weil man vielleicht noch die Ersatzteile hat. Und dann über eine längere Zeitspanne ist eben diese Reparatur nicht mehr möglich, nicht mehr so gut.
Ja, also je länger ein Mensch lebt, desto unzuverlässiger laufen diese zellulären Prozesse ab. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass das so ist wie bei so einem vollautomatisierten Roboter, der so am Fließband arbeitet und der macht das 100.000-fach und immer wieder gleich und so, sondern das ist eben ein biologischer, ein hochkomplexer Prozess und deshalb ist er eben auch fehleranfällig. Und die Folge davon ist dann das, was wir sehen oder erleben oder bei anderen bemerken, naja, und auch bei uns selbst, also graue Haare, faltige Haut, schwindende Muskeln, ein schwaches Immunsystem oder eben auch schmerzende Gelenke.
Es ist eine gewisse Fehleranhäufung, die halt bestimmte Prozesse zerstört, könnte man fast sagen. Also wirklich jede Teilung und auch Umwelteinflüsse führen dazu, dass auf der DNA sich Fehler anhäufen. Manchmal sind die Fehler in Regionen, wo es keinen Unterschied macht, aber manchmal sind eben Fehler auch in Regionen, wo es dann Einflüsse auf die Prozesse wirklich hat. Also dass dann ein Enzym zum Beispiel die Aktivität nicht mehr hat, die es vorher hatte, dass es eben inaktiver wird oder dass es ein Protein auf einmal sich nicht mehr richtig faltet zum Beispiel, was dann auch dazu führt, dass diese Prozesse des Abbaus zum Beispiel eben nicht mehr funktionieren. Also es ist kein vorprogrammierter Prozess, sondern eher eine Schwächeerscheinung letztendlich der Zelle.
Also ganz wichtige Info, das Altern ist kein festgelegtes Programm im Körper, sondern eigentlich eher eine Begleiterscheinung des Lebens. So könnte man das vielleicht übersetzen. So zelluläre, molekulare Prozesse, die nutzen sich eben im Laufe der Zeit ab und dadurch werden dann eben auch deren Funktionen immer schwächer.
Okay, also das Altern ist keine Krankheit. Die Prozesse im Körper nutzen sich einfach ab und die Fehlerkorrektur, die läuft auch dann nicht mehr reibungslos. Da klang jetzt mehrmals durch, dass das nicht nach einem festgelegten Fahrplan abläuft. Allerdings, es scheinen ja auch in den unterschiedlichsten Menschen die immer gleichen Fehler zu passieren oder zumindest ähnliche Fehler, ne, bei diesen Prozessen, die da vorkommen. Also alle Menschen kriegen Falten oder alle Menschen haben dann weniger starke Muskeln.
Ja, ja, das stimmt. Also vieles ähnelt sich, wie die Menschen eben altern.
Genau, also erste graue Haare habe ich schon gesagt oder Haarausfall dann wahrscheinlich eher bei Männern. Schlaffere Haut haben wir schon gesagt, die könnte ich mir tatsächlich auch eingestehen. Steifere Gelenke, Augen werden schlechter, also was auch immer. Es ähnelt sich schon. Wenn wir jetzt aber gehört haben, dass das nicht nach einem festen Plan abläuft, wo sich die Fehler bei der Zellteilung ergeben. Warum ist das denn so? Warum altern wir Menschen dann ungefähr trotzdem alle gleich?
Naja, jetzt mal ganz platt gesagt, weil wir Menschen sind. Also wir unterliegen den Prozessen, die für diese Spezies eben bezeichnend oder typisch oder speziell oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das benennen soll, aber die uns dadurch, dass wir zu der Spezies Mensch gehören, eben zugeschrieben werden. Und das heißt, wir haben ja, wenn du das jetzt ganz grob betrachtest, im Vergleich mit Elefanten oder Eintagsfliegen oder so, haben wir ja schon alle mehr oder weniger dieselbe genetische Ausstattung. Auch wenn wir uns natürlich unterscheiden genetisch. Also das heißt, die Prozesse, die da ablaufen, die sind schon ziemlich ähnlich. Auch wenn sie möglicherweise eben zu unterschiedlichen Zeiten auftreten oder eben auch mit unterschiedlicher Ausprägung. Also mal jetzt ganz bildlich gesprochen, welche Aufgaben eben die Zellen haben, das ist ja festgelegt. Dadurch, dass wir als Individuum zur Spezies Mensch gehören und eben nicht ein Insekt sind, wie eine Gottesanbeterin oder ein Elefant oder sowas. Und insofern kann es sozusagen bei den Zellen, bei der Aufgabenerfüllung, wie die erfüllt eben werden können, die einzelnen Aufgaben, da gibt es dann eben Abweichungen. Also Zeitraum und Ausprägung der Alterung, die können eben sehr unterschiedlich sein, aber ganz generell, grundlegend, wie der Körper, wie die Zellen nach und nach schwächer werden, ihre Funktionen verlieren, so wie Ina Huppertz das ja eben auch genannt hat. Also es wird einfach nach und nach immer alles schwächer. Das ist eben extrem ähnlich, weil wir Menschen ja biologisch zu einer Spezies gehören und uns deshalb ganz grundlegend voneinander nicht unterscheiden.
Okay. Lass uns mal bei einem Beispiel vielleicht bleiben, das man von außen recht deutlich vielleicht erkennen kann. Ich würde jetzt mal sagen, graue Haare zum Beispiel. Mhm. Also bei mir sind die hier so ein bisschen unterm Kopfhörer versteckt heute, ganz elegant. Ich habe so an der rechten Schläfe so einige. Sonst kann ich die auch noch ganz gut unter anderen Haaren verstecken, aber sie sind da. Lass uns das doch mal gerne aufdröseln. Wie geht der Weg von den häufigen Fehlern bei der Zellteilung zum grauen Haar? Also warum entsteht denn aus diesem Fehler oder aus diesen Fehlern graue Haare? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also Ja. Können ja auch sein, oh, ist ein Fehler entstanden, ups, rote Haare plötzlich.
Ja, nee, das ist eben nicht möglich. Genau, lass uns die Haare nehmen, ist ein gutes Beispiel. Die Biologie dahinter, die geht so, in den Haarwurzeln sitzen die sogenannten Farbzellen. Die produzieren die Pigmente, die unsere Haare färben. Also bei dir werden die Haare dunkel gefärbt, bei mir eben irgendwie so blöndlich. Mit zunehmendem Alter verlieren dann diese Farbzellen ihre Funktion. Also denen gelingt es immer schlechter, Farbpigmente überhaupt noch herzustellen, machen sie entweder ganz schwächlich nur noch oder eben überhaupt nicht mehr. Mhm. Und dann werden die Haare grau. Mhm.
Für rote Haare müssten sie dann rote Pigmente herstellen.
Genau, und das würde bedeuten, dass sie im Prinzip an ihrer Produktion ja weiter festhalten können und plötzlich sogar das Programm ändern. Würde eine genetische Programmierung, neue Programmierung erfordern. Und da sie ja schwächer werden und das sozusagen sich auf die Produktion dieser Farbpigmente auswirkt, ist das eben nicht so erwartbar, formulieren wir es jetzt mal so. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen und haben gesagt, die Haare werden grau. Wissenschaftlich betrachtet stimmt das nicht. Wir nehmen das als grau wahr, aber eigentlich werden die Haare, dadurch, dass diese Farbpigmente nicht mehr hergestellt werden, werden die farblos. Mhm. Und die erscheinen dann so ein bisschen so weißlich. Und das liegt eben daran, dass die Haarwurzeln anstelle der Farbpigmente so ganz kleine Sauerstoffbläschen, die packen die sozusagen in die Haare, während die wachsen, rein. Die werden da so eingelagert. Und die machen die Haare dann eben eigentlich farblos, weißlich oder eben gräulich. Und das hängt dann eben von der Kopfhaut, von den anderen Haaren, von deren Farbe und so weiter ab. Mhm. Ja, und wann das geschieht, also ob bei dir jetzt relativ früh, aber bei manchen eben auch schon noch viel früher oder viel, viel später. Und so, und wie umfangreich das ist, ob du jetzt immer nur eine Strähne hast oder ob du später mal komplett graue Haare haben wirst oder sowas, das liegt eben daran, was du von deinen Eltern geerbt hast, also welches genetische Programm. Wir nehmen das eben halt als Verlust von Jugendlichkeit oder so war, ne?
Genau, mal früher oder mal später entfernen wir uns so von diesem Ideal, was wir so gesellschaftlich haben an unsere Körper.
Ja, und damit verlassen wir natürlich jetzt das Feld der Biologie. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was uns alle, unterstelle ich jetzt mal, oder zumindest uns beide, eint, dass wir sozusagen auch Produkte dieser Gesellschaft sind. Also wir nehmen Falten oder graue Haare, deshalb hast du das ja auch eben erwähnt, denke ich, als unschön wahr, als irgendwie Verlust.
Ja, oder auch irgendwie anders. Ne? Das war mal, wir haben uns daran gewöhnt, das war, aber naja, klar, es wird uns ja auch sehr diktiert, was wir schön finden. Ne?
Also genau.
Das ist ja klar, und das lernen wir ja ganz klar in der Gesellschaft.
Das ist unsere Wahrnehmung, das ist auf jeden Fall ein Verlust, das ist nicht mehr das Gute, das ist nicht mehr das Schöne. Wir sind damit eingeschränkter, wir sind in einem Zustand, den wir eigentlich vermeiden wollen, und es ist genau wie du gesagt hast. Also das ist eben auch, da sind wir Produkt unserer Gesellschaft. Bei uns gilt ja Jugend als eben Aufweis von Leistungsfähigkeit, Schönheit und so weiter und so fort. Und naja, wir könnten es natürlich auch eigentlich ganz anders betrachten. Also es gibt ja auch andere Kulturen, und gab es, da war Alter eben eher, wurde assoziiert mit Wissenszuwachs, möglicherweise vielleicht sogar mit Weisheit, mit Gelassenheit, mit Erfahrung und natürlich auch mit einem gewissen Überblick in Situationen, den man nicht haben kann, wenn man eben erst Anfang 20 ist.
Stimmt.
Aber okay, bei uns ist es eben so, dass wir eine andere Bewertung haben. Jung ist schön, ist gut, und das Alter, die Falten, die graue Haut, das wollen wir irgendwie alle vermeiden. Und deshalb boomt eben auch diese ganze Anti-Aging-Industrie. Das ganze Thema ist so wichtig, weil wir eben alle nicht alt werden wollen. Wir wollen nicht als unproduktiv wahrgenommen werden, als nicht mehr leistungsfähig und.
Sehr schön, aber diesen Aspekt der Weisheit finde ich sehr toll. Lass uns für heute, mindestens wir beide, für heute sagen die grauen Haare, das ist die Weisheit.
Ja.
Okay, also es gibt deutliche Unterschiede, wann, bei wem, welche Alterserscheinungen auch einsetzen. Wir haben schon gesagt, bei uns sieht man jetzt die grauen Haare noch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe eine Freundin, die ist quasi grau, seitdem sie Anfang 20 ist. Also sieht man jetzt von außen nicht, ist gefärbt, aber ich weiß es, sie weiß es. Das heißt, was sind da die Faktoren, die damit reinspielen? Wann welche Alterserscheinungen einsetzen?
Also bis jetzt haben wir noch nicht sehr viel über die Gene gesprochen, aber die sind eben auch tatsächlich in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Aber sie sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Es steht eben bei der Geburt nicht fest, wann genau und wie wir altern. Also da ist nicht so wie so eine Vorstellung von einer festen Schicksalsgröße, ist das nicht eingepreist. Und dass das so sich verhält, dass die Gene wichtig sind, aber eben nicht alles, das ist mittlerweile wissenschaftlich betrachtet klar. Das hat mir Ina Huppertz erzählt.
Was wir wissen, ist, dass tatsächlich die genetische Grundlage tatsächlich nicht den größten Unterschied macht. Also, dass letztendlich man positive Gene fürs Altern letztendlich relativ wenig gibt, und dass es viel mehr eben diese Umwelteinflüsse und die Ernährung einen großen Unterschied machen. Und auch da zum Beispiel eben bei diesem Grönlandhai ist der Unterschied zum Beispiel, dass der eben in viel kälteren Gefilden sich letztendlich bewegt, als wir das so tun, und dass da eben auch diese Stoffwechsel, also wie schnell letztendlich Energie umgewandelt wird, ist dort viel, viel langsamer, und das führt dann, dass weniger destruktive Nebenprodukte auch produziert werden können. Und das ist zum Beispiel ein Prozess, den wir auch versuchen zu verstehen. Also was hat Stoffwechsel letztendlich für einen Einfluss auf das Altern? Also gibt es auch die Beispiele von Kriegsgefangenen, die halt sehr lange hungern mussten und die auch bei vielen, wenn sie diese furchtbaren Situationen überlebt haben, doch häufig sehen, dass die viel älter werden als so die Bevölkerung drumherum.
Also Stoffwechsel ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema mittlerweile in der Forschung, denn es hat sich mittlerweile gezeigt, wenn Hungerphasen dabei sind, dann tut das dem Körper tatsächlich gut.
Finde ich allerdings ein bisschen schwierig. Ina Huppertz hat jetzt ja gerade von hungernden Kriegsgefangenen gesprochen, und das ist ja also nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt zwischendurch mal so ein paar Hungerphasen im Alltag, also zum Beispiel zu fasten.
Ja, genau. Das ist eben auch die Schwierigkeit, das sozusagen ins Heute zu übersetzen. Also Stichwort Intervallfasten. Da denken ja viele, und so wurde es ja auch eine Zeit lang propagiert, das sei doch schon sowas Ähnliches. Wissenschaftlich betrachtet ist das eben strittig, ob dieser dann doch vergleichsweise kurze Zeitraum, ob der tatsächlich eben auch einen ähnlich gesund machenden beziehungsweise weniger alternden Effekt tatsächlich auch haben kann. Ne?
Aber es gibt ja Argumente fürs Fasten, also weil solche Phasen ja eben auch diesen Autophagie-Mechanismus anstoßen sollen.
Ja, genau. Die bringen den Stoffwechsel, falls der durcheinander gekommen sein sollte, also zum Beispiel durch Übergewicht, können die den wieder in die Balance bringen. Das ist bekannt. Gibt es viele Untersuchungen mit Diabetes Typ 2 Patientinnen und Patienten. Und durch Fasten bzw. Hungern können tatsächlich Entzündungen im Körper zurückgefahren werden. Denn diese Autophagie, also diese Müllabfuhr, die funktioniert offenbar immer dann ganz besonders gut und intensiv, wenn sie eben nicht damit beschäftigt ist, eigentlich die Energie aus den Lebensmitteln für die Zelle zu verstoffwechseln.
Ich möchte da einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil das nämlich ein guter Zeitpunkt ist, um auf eine andere Synapsenfolge hinzuweisen. Wir hatten vor kurzem unseren Science Slam im Podcast-Gewinner Tim Holstein im Gespräch hier. Und da ging es nämlich genau darum, zum Beispiel um Autophagie und auch die Fragen, wie Übergewicht entsteht und welche Stoffwechseltypen es gibt. Vom braunen Fett, gesunder Stoffwechsel trotz Adipositas, heißt die Folge. Und ihr findet sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Okay, Daniela, kann weitergehen.
Also, wenn Menschen altern oder chronisch krank sind, dann lässt die Fähigkeit der Zellen, sich selbst zu reinigen, nach. Das konnte tatsächlich auch in Zellexperimenten und auch in Tierversuchen schon gezeigt werden. Aber ob das dann eben so genau 1:1 auf den Menschen übertragbar ist, aus den Zellexperimenten, aus den Tierversuchen, dazu gibt es eben bis jetzt noch keine wirklich belastbaren Studien. Also das ist dann eher auf der Erfahrungsebene, ganz empirisch fällt das auf, dass man das sieht, dass es da offenbar einen Zusammenhang gibt. Aber wie genau das dann zellulär in unserem Organismus abläuft, das ist eben noch nicht klar. Okay. Und damit kommen wir auch wirklich zu einem Problem in der Alternsforschung. Deshalb sind da so viele von den Fragen offen, über die wir heute sprechen wollen. Du kannst ja ganz, ganz viele Prozesse überhaupt nicht am lebenden Objekt Mensch experimentell untersuchen. Also du kannst ja schon aus ethischen Gründen jetzt Menschen zum Beispiel nicht in Gruppen aufteilen und die dazu anweisen, ihr verschiedene Lebensweisen in denen sozusagen sich aufzuhalten. Genau. Also
ihr macht mal besonders gesund und ihr mal bitte besonders ungesund.
Genau, und dann beobachtest du die 80 Jahre lang, sagst, ja, lebt mal schön 80 Jahre lang so, wir notieren alles und dann bewerten wir das. Also das geht nicht, ist ja völlig einleuchtend, dass das nicht geht. Und darin steckt ein Hinweis auf das zentrale Problem, was wir bei der Alternsforschung haben. Die Forschenden müssen auf Modellorganismen ausweichen, um diese ganzen Alterungsprozesse zu untersuchen. Naja, und was nehmen Sie da für Lebewesen? Da nehmen Sie natürlich jetzt nicht welche, die besonders alt werden. Also wie sollten wir als Menschen mit 80-jähriger Lebenserwartung, wie sollen wir 400 Jahre lang ein Grönlandhai beispielsweise oder mehrere natürlich am besten.
Ja, Generationen an Forschenden.
Ja, genau. Also wie soll das gehen? Ja. Also worauf fokussiert man sich? Man nimmt Fadenwürmer, Killifische, Fruchtfliegen und manchmal eben auch Mäuse. Aber dieser Umstand, was ich kurz angesprochen habe, der zeigt natürlich ganz deutlich, inwiefern die Forschung eben limitiert ist, was die Erkenntnisse angeht.
Also halten wir mal als Zwischenfazit fest. Die Autophagie, die Zellreinigung, die ist ein wichtiger Punkt beim Altern, die nimmt ab und dadurch häufen sich Fehler an, beziehungsweise werden nicht mehr korrigiert. Ist das im Bereich der Alternsforschung der größte oder der interessanteste Bereich für die Forschenden? Ich kann mir vorstellen, da passiert doch mit Sicherheit noch ganz viel anderes im Körper, was zum Altern beiträgt.
Ja, es ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten, weil ziemlich viele Arbeitsgruppen an dem Thema arbeiten und weil die sich alle unterschiedliche Einzelaspekte für ihre Forschung vorgenommen haben, die sie dann eben untersuchen. Also, wie eben besprochen, die einen versuchen rauszukriegen, wie genau funktioniert die Autophagie? Können wir die vielleicht irgendwann durch Medikamente befeuern, bestärken, damit dieser Prozess eben auch im höheren Alter am Laufen gehalten wird?
Mhm. Auf Medikamente würde ich gern später nochmal zurückkommen, aber erzähl erst mal weiter. Was wird da noch so gemacht?
Ja, andere beschäftigen sich zum Beispiel mit der Zellteilung. Wie genau läuft die ab? Oder sie fokussieren sich auf Stoffwechselabläufe, was wir eben ganz kurz ja auch schon von Ina Huppertz gehört haben. Oder auf einzelne Signalwege oder beispielsweise eben auch auf falsch gefaltete Proteine.
Proteinfaltung müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären. Also die müssen ihre richtige Struktur einnehmen, die Proteine, richtig?
Ja, genau. Also klingt total ulkig, finde ich, dieser Begriff Proteinfaltung. Aber es ist genau das, was du sagst. Also die Proteinfaltung sorgt dafür, dass die Proteine, die hängen erstmal einfach alle so aneinander, wie eine Schnur, muss man sich das vorstellen. Und die müssen ja eine dreidimensionale Struktur bekommen, damit sie wissen, welche Funktion sie in einer Zelle haben. Also die ist an die Struktur geknüpft, die Funktion. Und insofern ist die Proteinfaltung eben ganz entscheidend dafür, dass die Zellen richtig arbeiten.
Und wenn da was schief geht bei der Faltung, nicht so gut für uns, ne?
Nee. Zum Beispiel, wenn es Fehler gibt bei der Proteinfaltung, also die Forschung steht da erst relativ am Anfang, aber ein paar Sachen weiß sie mittlerweile schon, dann kann es tatsächlich zu Krankheiten führen. Und zum Beispiel weiß man, dass diese Proteinfaltung, die falsche oder bestimmte Fehler in der Faltung, dass die eine ganz entscheidende Ursache eben auch sein können für Alzheimer und Parkinson. Also nochmal zurückzukommen auf die Forschung, was wird genau im Einzelnen gemacht? Die ist extrem vielschichtig. Das können wir hier und heute, also das können wir alles gar nicht abbilden. Aber um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, woran gearbeitet wird, ein weiteres Beispiel, ein, wie ich finde, sehr interessanter Ansatz hier in Deutschland, das ist die Forschung an Stammzellen. Und zwar findet die statt im Sonderforschungsbereich Altersgesundheit an der Universität in Ulm.
Ich glaube, auch da müssen wir noch mal alle kurz auf einen Stand bringen, was genau Stammzellen sind. Also Zellen, ohne die wir noch keine spezialisierten Körperzellen hätten.
Also die Hautstammzellen bringen neue Hautzellen hervor, Leberstammzellen erneuern die Leber, Blutstammzellen produzieren neue Blutzellen. Und das tun diese Stammzellen im Prinzip ein Leben lang. Allerdings wird eben auch ihre Leistung immer schwächer. Und wie das genau funktioniert, das beforscht Hartmut Geiger. Er leitet den Forschungsbereich in Ulm und er sagt:
Wir versuchen nun herauszufinden, warum diese Stammzellen altern. Was sind diese Grundlagen, die molekularen und zellulären Grundlagen? Und können wir darauf aufbauen, Therapien entwickeln, die möglicherweise die Alterung von Stammzellen aufhalten oder sogar zurückführen? Und welchen Einfluss hat es dann auf das Altern gesamt?
Ja, denn lange war überhaupt nicht klar, ob Stammzellen auch altern. Und falls sie das tun, was das dann tatsächlich für Auswirkungen haben könnte. Hartmut Geiger konnte diese Frage mit seinem Team beantworten. In Tierversuchen konnte er nämlich zeigen, dass zum Beispiel die von ihm erforschten Blutstammzellen, dass die tatsächlich altern.
Wir fokussieren uns auf die blutzellbildenden Stammzellen. Wir können zeigen, dass die ihre interne Ordnung nicht mehr aufrechterhalten, wenn die alt werden. Wir können auch zeigen, dass es einen gewissen Weg gibt, wie man das wieder aufhalten kann. Wir haben sogar eine pharmakologische Substanz, mit der man das aufhalten kann. Das führt dann dazu, dass die blutzellbildenden Stammzellen nicht mehr altern.
Ich unterbreche den Ton hier einmal. Der geht gleich noch weiter. Er erzählt gleich noch weiter. Ich mache einmal ganz kurz Stopp, weil das doch ja recht kompliziert ist. Also er untersucht diejenigen Stammzellen, die das Blut bilden. Wie macht er das? Guckt er sich das in Anführungszeichen nur im Labor in der Petrischale an oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Er forscht mit bzw. an menschlichen Stammzellen und die werden dann im Labor in Reagenzgläsern oder in Petrischalen untersucht. Aber er arbeitet auch mit tierischen Stammzellen. Die werden dann auch im Labor untersucht oder zum Beispiel im Labor durch Substanzen verändert, dann allerdings zurück in die Tiere gegeben.
Okay, alles klar, dann hören wir weiter.
Das Immunsystem der Mäuse kann man sogar zurücksetzen unter gewissen Bedingungen. Und das wahrscheinlich auch die Lebenserwartung der Tiere von dieser Alterung der blutzellbildenden Stammzellen abhängt, zumindest in gewissem Maße. Und die neuesten Daten haben auch gezeigt, dass es vergleichbare Mechanismen gibt für blutzellbildende Stammzellen des Menschen.
Er hat gesagt, dass es ihm mit seinem Team bei Mäusen gelungen ist, die sozusagen zu verjüngen bzw. den eigentlichen Prozess aufzuhalten, sodass die Mäuse im Tierversuch länger gelebt haben.
Die Ulmer Forscher, ja, die haben ein Eiweiß gefunden, das in alten Stammzellen hyperaktiv ist. Und diese Hyperaktivität, die verursacht dann tatsächlich die verschiedensten Alterungsprozesse. Und deshalb haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Ulm in einem zweiten Schritt eine pharmakologische Substanz entwickelt, die diese Hyperaktivität schon in der Stammzelle reduzieren kann. Und das hat geklappt und damit, so ist das Ergebnis, was er gerade erzählte, verjüngten sich die Stammzellen. Und das bedeutet eben, dass der Alterungsprozess dadurch gebremst wurde, zumindest bei den Mäusen. Das hat mir Geiger erzählt.
Also wenn man die Substanz in Mäusen gibt, alten Mäusen, dann leben die länger. Und das Tolle ist, man muss es nur kurzzeitig geben. Also wir geben das eine Woche, kann aber auch sein, dass 2 Tage reicht. Das haben wir noch nicht getestet. Und danach ist es auch, brauchen die Substanz nicht mehr und die Mäuse leben dann tatsächlich länger und wahrscheinlich auch besser. Das ist schwierig zu messen, aber wir nehmen an, auch besser.
Okay, da geht es dann ja jetzt aber nicht mehr um die Frage, wie man bestimmte Alterungsprozesse aufhalten kann, sondern wie man eigentlich das Leben verlängert, oder?
Ja, also die Lebensdauer der Mäuse verlängert sich durch diese Behandlung um ungefähr 10%. Das ist nicht wenig, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen wenig beeindruckend klingt, aber 10% bedeutet, dass die Mäuse durchschnittlich, die werden ja ungefähr so 3 Jahre alt, dass die rund 3 Monate länger und gesünder leben.
Schon eine Weile.
Ja, und stell dir vor, das ließe sich auf den Menschen übertragen, dann würde das ja bedeuten, dass sich die Lebenszeit um durchschnittlich, ich sag jetzt mal so ungefähr 8 Jahre verlängern würde. Und das würde deutlich mehr bringen als alle anderen Medikamente oder Therapien, die bis jetzt auf dem Markt sind und die bereits verfügbar sind. Und deshalb ist Hartmut Geiger eben auch tatsächlich sehr zuversichtlich, sich, dass sich seine Forschungsergebnisse irgendwann auch auf den Menschen übertragen lassen werden.
Also wir haben vergleichbare Ergebnisse mit blutzellbildenden Stammzellen des Menschen. Die kann man relativ gut gewinnen von alten Personen. Und wir sehen vergleichbare Effekte. Das heißt, diese zugrunde liegenden Mechanismen sind wohl von der Maus auf den Menschen übertragbar. Dieses Protein ist auch in menschlichen Blutzellen hyperaktiv. Und man findet zum Beispiel auch in anderen Geweben, dass unser Protein eine andere Funktion, also eine Überfunktion hat bei Menschen.
Also die Ulmer Forschenden, die sind sich wirklich sicher darin, dass sie damit mit dieser Erkenntnis einen echten Meilenstein im Kampf gegen die krankmachenden Alterserscheinungen gefunden haben. Mhm. Und jetzt haben sie ein Start-up gegründet, denn in den Tierversuchen und im Labor hat ja dieser Ansatz funktioniert. Jetzt muss er quasi übersetzt werden auf den Menschen und dafür muss der neu entdeckte Wirkstoff pharmakologisch weiterentwickelt werden, damit er dann in ein paar Jahren vielleicht hoffentlich tatsächlich in klinischen Studien auch am Menschen getestet werden kann.
Okay, das klingt vielversprechend. Ich bin gespannt.
Wir haben ja bisher jetzt immer drüber gesprochen, warum wir altern, was dabei im Körper passiert. Und klar, das ist auch der Lauf des Lebens. Wer altert, der stirbt auch irgendwann. Diese Ulmer-Forschung könnte jetzt das Altern bremsen und das Leben verlängern. Sag nochmal bitte, worum geht's denen? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Geht es denen um ein gesünderes Leben im Alter oder tatsächlich um ein längeres Leben? Oder das klingt ein bisschen over the top und ich weiß, wahrscheinlich ist das auch gar nicht realistisch, aber ich sage es trotzdem, geht es denen vielleicht auch irgendwie um Unsterblichkeit?
Nee, also Thema Unsterblichkeit ist bei den Alternsforschern wirklich überhaupt gar kein Thema. Mhm. Die grenzen sich da sehr deutlich ab, legen darauf sehr viel Wert. Zum Beispiel von den Anhängern des sogenannten Transhumanismus hatten wir am Anfang mal ganz kurz schon mal angesprochen. Okay. Also das sind Leute wie Ray Kurzweil zum Beispiel, die propagieren ein Weiterleben in Maschinen nach dem Tod. Das ist so ein bisschen, ist mein Eindruck, so ein Hype-Thema im Silicon Valley. Mhm. Nee, und die grenzen sich eben auch ganz deutlich von dieser ganzen Anti-Aging-Industrie ab. Die versprechen ja keine Unsterblichkeit, die Anti-Aging-Industrie. Aber die Forschenden sagen, das ist trotzdem alles oder vieles davon ziemlich unseriös. Es kostet wahnsinnig viel Geld, also irgendwelche Substanzen zu kaufen oder Eigenblutaustauschereien, Sauerstoffzelte und was auch immer. Also da gibt es ja wirklich eine unfassbare Vielfalt. Das ist alles ziemlich quatschig, sagen die Forschenden. Für die meisten dieser Therapien, für die Pillen und so weiter, für diese Pülferchen gibt es überhaupt gar keine wissenschaftliche Evidenz. Mhm. Also Stand heute, sagen die Forschenden, die menschliche Lebensspanne, die ist definitiv begrenzt. Die können wir auf ca. 120 bis 130 Jahre ausweiten. Aber mehr ist nach gegenwärtigem Forschungsstand wirklich nicht drin.
Naja, aber ich meine 120 bis 130 Jahre. Also jetzt liegt gerade die Lebenserwartung in Deutschland bei ungefähr 80 Jahren. Das ist schon, finde ich, ein krasser Sprung. Wie ist das denn gemeint? Also in den nächsten Jahrzehnten könnten es tatsächlich 40 bis 50 Jahre mehr sein durch noch mehr Medikamente, die noch entwickelt werden oder besseren Lebensstil oder bessere medizinische Möglichkeiten? Oder wie sieht das aus?
Genau so ist es gemeint. Also in den nächsten 5 bis 8 Jahrzehnten möglicherweise, wenn die Entwicklung, also medizinisch, die Versorgung, die Ernährungssituation, wenn das alles sich so linear weiterentwickelt, wie in den vergangenen 100 Jahren, also hier bei uns, in den wohlhabenden Industriestaaten, dann wird davon ausgegangen, dass genau das zu erreichen ist. Also lass uns mal ganz kurz Ausflug zurück, historisch machen. 1901 lag die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Jungs, jetzt mal so statistisch betrachtet, bei 44,8 Jahre. Also knapp 45 war die Lebenserwartung. Mhm. Und bei Mädchen lag sie bei 48,3 Jahre, also ich runde auf, knapp 50. Mhm. Und im Vergleich dazu lag diese durchschnittliche Lebenserwartung, statistisch betrachtet, 2021 für Jungs bei 78,5 Jahren, also knapp 80. Mhm. Und für Mädchen bei 83,4 Jahren. Also runde ich jetzt auch mal auf und sage bei ungefähr 85 Jahren. Ja. Also das zeigt, finde ich, sehr schön, dass sich in den letzten 100 Jahren quasi eine Verdopplung ergeben hat.
Ja, eine Verdopplung ist schon echt extrem viel, ne?
Genau,
in so kurzer Zeit.
Extrem viel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, und das liegt natürlich an medizinischen Errungenschaften, es liegt an Hygiene, es liegt an ganz, ganz vielen Faktoren, die mit unserem Lebensstil, mit unserer Organisation der Gesellschaft verknüpft sind. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wenn das eben linear sich so weiterentwickelt, dann könnte man natürlich jetzt einerseits sagen, okay, also in 100 Jahren, da werden wir dann alle durchschnittlich betrachtet 150. Mhm. Da sagen die Forscher aber, nee, das ist nach ihrem jetzigen Kenntnisstand nicht möglich.
Da ist vorher Schluss.
Genau, die sagen, bei 120, 130 ist wirklich Schluss. Bis jetzt ist niemand älter geworden und sie mutmaßen, dass es dabei auch bleiben wird. Also da gibt es natürlich jetzt keine wissenschaftliche Evidenz für, das kannst du nicht hart beweisen in dem Sinne. Aber die sagen, es verschiebt sich was tatsächlich. Aber um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Forschung will tatsächlich zusätzliche Jahre ermöglichen, aber eben nicht einfach nur Jahre ans Leben dranhängen, sondern gesunde Jahre.
Beides also verknüpfen miteinander. Wir haben jetzt schon viel über die Prozesse im Körper gesprochen, die beteiligt sind oder die eben verursachen, dass wir altern. Vorhin haben wir schon mal ganz kurz die Gene angesprochen, sind dann aber so ein bisschen in die Richtung Einflüsse von außen fürs Altern abgebogen. Ich würde da ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Wir haben schon vorhin gehört von der Altersforscherin Ina Huppertz, dass die Gene nur eine kleine Rolle spielen oder eine kleinere Rolle spielen als die äußeren Einflüsse. Aber die Gene werden ja so allgemein immer bedeutsamer als Krankheits- und Gesundheitsursache, weil durch die moderne Genforschung eben immer mehr erkannt wird. Lass uns da bitte einmal drauf gucken. Welche Rolle spielen da die Gene tatsächlich fürs Altern?
Ja, deine Frage klingt einfach, aber die Antwort ist es nicht. Es wird natürlich auch daran geforscht, aber die Forschenden sind sich eben nicht wirklich einig, wenn es darum geht, die Rolle der Gene einzuschätzen. Also wir haben ja eben Ina Huppertz angehört und du hast sie auch angesprochen. Die vertritt die Auffassung, naja, die Gene sind eigentlich nicht so entscheidend. Mhm. Aber Christoph Engler zum Beispiel, der forscht am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, der ist Genetiker und der sieht das dann natürlich ein bisschen anders.
Für mich jetzt als Genetiker, der ich auch bin, bin ich relativ überzeugt, dass die Gene eine große, wenn nicht sogar sehr große Rolle spielen dabei, beim Alterungsprozess und bei der Frage, wie lange leben wir eigentlich. Das heißt nicht, dass die Gene alleine das vollständig bestimmen, überhaupt nicht, durch unser Verhalten, unsere Umwelt, unser, ob wir rauchen, Alkohol trinken etc., Sport machen, selbstverständlich bestimmt das auch unser Leben, aber unsere Lebensspanne und wie alt wir werden. Aber die Frage, wie alt wir werden können, das ist eine Frage, die in den Genen steht. Und wenn da drin steht, in Anführungszeichen, dass jemand 110 werden kann, dann ist es eben was anderes, wie wenn da drin steht, du kannst nur 60 werden. Dann kann man gegen diese genetische Prädisposition einfach nur schlecht ankommen. Insofern glaube ich, dass tatsächlich in den Genen geschrieben steht, wie alt wir werden können, wie alt wir faktisch werden. Das haben wir durchaus selber auch in der Hand.
Was wäre denn so eine genetische Disposition, die sagt, du kannst leider nur 60 werden? Also geht es da um bestimmte Krebsarten zum Beispiel, die erblich genetisch bedingt sind? Mhm. Also ich erinnere mich gerade, ich habe mal vor ein paar Jahren auch so einen Gentest auf Brustkrebs machen lassen, weil das in meiner Familie sehr oft vorgekommen ist. Meint er sowas oder was meint er da?
Ja, genau. Es gibt einige Faktoren, die bekannt sind bereits. Also zum Beispiel gibt es das sogenannte familiäre Alzheimer-Gen. Das heißt, dass in den Familien eben eine bestimmte Alzheimer-Variante auftritt und zwar schon sehr, sehr früh, also so ab 50 ungefähr. Oder es gibt eben dieses bestimmte Brustkrebs-Gen, das ja auch mittlerweile ziemlich bekannt geworden ist durch Angelina Jolie beispielsweise, dann beide Brüste hat amputieren lassen, weil sie über dieses Gen verfügte. Ja, da kann man eben heute, man weiß das zwar, dass es diese genetische Disposition ist, aber man kann eben in der Regel noch nicht so richtig was dagegen machen.
Okay. Und sag mal, es wird beim Thema Alter in Sachen Genen ja auch immer mal gerne dieses sogenannte Methusalem-Gen erwähnt. Ja. Also ein Gen, das eben dafür sorgen soll, dass bestimmte Personen besonders alt werden, die das haben. Also wie im Beispiel von Christoph Englert, vielleicht 110 hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Gibt's das oder ist das Quatsch? Welche Erkenntnisse hat die Forschung dazu?
Methusalem gehen. Ja, das wäre echt cool, wenn es das gäbe. Denn dann könnte man ja gucken, ob man das vielleicht möglicherweise therapeutisch nutzen könnte. Oder nach dem Vorbild, ob man die Gene dahingehend verändern könnte, um diesen Effekt des Methusalem-Gens zu erreichen. Es gibt ja auch immer mal wieder Forschungsteams, die damit an die Öffentlichkeit treten und sagen, oh, wir haben es gefunden. Aber wenn man sich das genauer anguckt, diese Studien, dann sieht man, okay, es gibt manchmal bestimmte Gene, die bei Menschen vermehrt auftreten, die über 100 Jahre alt geworden sind. Mhm. Aber erstens gibt es auch Menschen, die ohne dieses Gen über 100 Jahre alt werden. Und zweitens, das ist wirklich mittlerweile wissenschaftlicher Konsens, ist es eben nicht nur das eine Gen, das über die Langlebigkeit entscheidet. Und das hat mir eben auch Genetiker Englert wirklich ganz, ganz eindrücklich gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob es nicht doch irgendwie ein Gen gibt, das entscheidend ist für die Frage, wie wir altern und wie wir alt werden können. Lass uns mal seine Antwort hören.
Machen wir.
Ich denke, es ist fair zu sagen, die Antwort ganz klar hier ist nein. Die Vorstellung heute ist, dass es ganz viele Gene gibt, vielleicht sogar hunderte oder wahrscheinlich sogar hunderte, die kleine Beiträge zu diesem Phänomen Altern und Lebensspanne eben leisten können. So ein einzelne der Gene kennt man, das sind aber wirklich nur so ein paar anekdotische Befunde. Aber die Vorstellung ist nicht, dass es eines oder ganz wenige, eine Handvoll Methusalem-Gene gibt, die über unser Altern entscheiden, sondern die Vorstellung ist eher, es gibt ein großes, großes Set von Genen, die kleine Beiträge, mehr oder weniger kleine Beiträge zum Altern unserer Lebensspanne leisten.
Ein einzelnes Gen wäre wahrscheinlich auch viel zu einfach.
Ja, weil eben, ja, vor allen Dingen auch deshalb, weil ja der gesamte Organismus altert. Also wie soll ein Gen das alles steuern können? Ja, aber die Forschenden wie Christoph Englert, er hat das ja gerade so ein bisschen angesprochen, die versuchen eben dieses Set von Genen der Reihe nach zu identifizieren. Also wie er gerade sagte, sind vermutlich hunderte von Genen, die am Prozess des Alterns beteiligt sind. Insofern, das ist ein schwieriges und auch ein ziemlich langwieriges Unterfangen. Und selbst die Gene, die man schon kennt, da fehlt eben auch noch richtig viel Wissen. Also, weil man nicht genau weiß, wie interagieren die mit anderen Genen wiederum. Das ist eben alles noch nicht bekannt. Aber was man mittlerweile weiß, es gibt offenbar eine spezielle Kombination von Genen, die dafür verantwortlich ist, dass man besonders alt wird. Und die kommt ganz anscheinend nach allem, was wir wissen, eben nur sehr, sehr selten vor auf der Welt.
Aber wie kann das sein, dass die Forschenden da noch so sehr im Dunkeln tappen? Also man hört ja in so vielen verschiedenen medizinischen Forschungszusammenhängen immer mal wieder, wie erhellend die Genforschung eigentlich ist. Also Ursachen für Krankheiten werden damit gefunden, bestimmte Krebsarten werden besser therapierbar und so weiter und so fort.
Ja, stimmt. Aber man muss sich vergegenwärtigen, das ist ein relativ junges Forschungsfeld, weil das Genom des Menschen, also alle vermutlich um die 25.000 Gene, die sind ja noch gar nicht so lange bekannt.
Ja, stimmt.
Ne? Wir erinnern uns, Entschlüsselung des menschlichen Genoms war damals ein Riesenschritt für die Forschung und eben auch Öffentlichkeit wirksam wurde
2001.
Das alles. Ja, genau, wurde das alles ja gefeiert. War wirklich ein Riesenschritt für Genetik und Genforschung. Aber erst seitdem sind auf diesem Feld natürlich größere Erkenntnisfortschritte möglich.
Stimmt.
Und zwar eben nicht nur dadurch, dass das Genom entschlüsselt worden ist, sondern eben auch dadurch, dass es dann noch gelungen ist, die sogenannte Genschere zu entdecken. Also wissenschaftlich heißt die ja CRISPR-Cas. Und seitdem kann man mit den Genen erst richtig arbeiten. Also kann man sehr viel mit denen jetzt forschen.
Genschere, mache ich mal kurz noch einen kleinen Einschub, wurde 2012, meine ich, entdeckt von den beiden Forscherinnen Dautner und Charpentier.
Genau, und die haben dafür 2020 auch den Nobelpreis bekommen.
Und das ist ja ein gentechnisches Werkzeug, mit dem in den Genen ja dann auch sehr präzise gearbeitet werden kann. Also einzelne Gene können damit rausgeschnitten werden zum Beispiel. Und deshalb sprechen die Forschenden ja dann auch immer von Genomeditierung. Also vielleicht kann man das dann auch ein bisschen hemdsärmlich sagen, Genomchirurgie.
Ja, genau. Und das ist wirklich eine echte Revolution für die Forschung. Denn mit diesem Werkzeug kann das Erbgut, so wie du es gerade geschildert hast, sehr präzise bearbeitet werden. Und auch Christoph Englert und sein Team, die nutzen die Genschere, um mehr über die genetischen Ursachen der Alterungsprozesse zu erfahren.
Also es gibt, sagen wir mal, ein Set von Kandidatengenen, für das wir uns eben interessieren. Und dann nehmen wir uns ein Gen vor und inaktivieren das. Das kann man heutzutage über diese ja mittlerweile doch sehr bekannte CRISPR-Cas-Methode ganz elegant machen. Sie können also ein Gen in relativ kurzer Zeit inaktivieren, kaputt machen. Und dann können Sie fragen, so, wenn ich das Gen jetzt kaputt mache, was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann können wir Rückschlüsse ziehen über die Funktion dieses Gens.
Und daran arbeitet Christoph Englert eben mit seinem Team. Ist alles noch Grundlagenforschung? Also das heißt, das ist auch erstmal nicht zu erwarten, dass es da in den nächsten 10 Jahren jetzt die Erkenntnis geben wird, welche Gene entscheidend dafür sind, wie alt ein Mensch werden kann. Das ist ein Projekt, was deutlich länger lauern wird. Und vielleicht wird diese Erkenntnis auch nie vorliegen, ne?
Jetzt haben wir schon mal verschiedene Ansätze kennengelernt, was das Altern bedingt und auch bestimmte Überlegungen, wie man es vielleicht verlangsamen könnte oder bestimmte Details daran ausschalten könnte. Aber wie du es eben gesagt hast, der Riesendurchbruch, der ist noch nicht gelungen und liegt auch, sollte er überhaupt passieren, noch in einiger Ferne. Das heißt, wir müssen ja gerade mit dem arbeiten, was im Moment da ist. Also wir im Sinne von die Alternden, die Menschen, die gerade alt werden. Wir können es nicht aufhalten. Wir müssen damit ja ganz offensichtlich leben. Und du hast vorhin schon ganz kurz angerissen, dass die Forschenden auch nicht vor allem die Lebenszeit verlängern wollen, sondern eben ein gesundes Altern dazu ermöglichen wollen. Lass uns darauf mal bitte gucken. Ist das jetzt das, was möglicherweise jetzt schon geht?
Ja, alle anderen Versprechen, sagen die Forschenden, halten sie für unseriös. Und sie sagen, wir haben mit diesen Lebensstilfaktoren tatsächlich so viel in der Hand, unser Altern zu beeinflussen. Dieses Wissen und diese Möglichkeiten, die sollten wir wirklich ausnutzen. Denn das ist ganz wichtig, das klang ja schon in einigem, was wir besprochen haben bis jetzt an. Das Altern ist eben nicht so ein An-Ausschalter, das ist ein schleichender Prozess. Und der beginnt eben sehr, sehr lange, bevor wir was bemerken. Es ist der langsame Verlust von Funktionen. Und das ist eben auch der Forschungsansatz von Björn Schumacher. Er leitet an der Universität Köln das Exzellenzcluster für Alternsforschung. Und er sagt Folgendes.
Die eigentliche Krankheit des Alterns ist, was wir Multimorbidität nennen. Das heißt, verschiedene Krankheiten stellen sich zur gleichen Zeit ein. Und das ist genau die große Herausforderung des Alterns, dass wir ja nicht nur an einer Krankheit leiden, sondern verschiedene Krankheiten. Und genau deshalb geht die Alternsforschung dahin, dass wir jetzt versuchen, diese Krankheiten zu verhindern, anstatt dass wir eine Therapie nach der anderen, einen Krankenhausaufenthalt nach dem anderen nacheinander anfügen, wie das im Moment passiert, dass wir Risiken für diese altersbedingten Krankheiten senken. Und das setzt eben voraus, dass wir das Altern selbst verstehen, die Biologie des Alterns verstehen.
Multimorbidität hat er gerade gesagt. Also damit ist gemeint, dass man eben mehrere Krankheiten gleichzeitig hat. Und das stimmt, ich habe mich auch gerade, während er erzählt hat, daran erinnert, dass so aus meiner Verwandtschaft weiß ich auch noch, die Leute, die alten Leute hatten dann auch Typ-2-Diabetes, Schwerhörigkeit, manchmal auch im hohen Alter dann noch Krebs dazu, also wirklich alles zusammen und gleichzeitig. Ne?
Ja, klassischerweise im Alter kommt dann noch Bluthochdruck dazu, Übergewicht oder auch zum Beispiel Herzrhythmusprobleme.
Ja, und das sind irgendwie alles auch Sachen, die die Lebensqualität natürlich extrem einschränken. Ne? Also da ist es ja bei diesen Krankheiten eben nicht damit getan, dass man einfach, weiß ich nicht, morgens 1 oder 2 Tabletten einnimmt und dann ist gut, ne?
Nee, genau, damit ist es eben nicht getan. Diese Krankheiten verursachen häufig dann ja eben auch noch Folgeschäden oder andere gesundheitliche Risiken. Also zum Beispiel Diabetes Typ 2 ist ja eben recht verbreitet bei älteren und alten Menschen. Da hast du dann möglicherweise eben auch massive Probleme bei der Wundheilung. Nervenschädigungen können die Folge sein, Nierenschäden. Also da hat man gleich so ein ganzes Paket an möglichen Problemen mit im Gepäck. Und deshalb sagen die Forschenden, das müssen wir in den Griff kriegen. Und das können wir auch durch unsere Forschung, auch wenn sie einschränkend hinzufügen, okay, im Moment steckt die noch in den berühmten Kinderschuhen. Aber um sich das Ausmaß, also die Dringlichkeit dieser Forschung eben auch nochmal so vor Augen zu führen, rund die Hälfte aller Menschen, die älter sind als 65 Jahre, sind chronisch und mehrfach krank. Mit diesen Krankheiten, die wir gerade alle angesprochen haben. Das ist wirklich enorm. Das sind wahnsinnig viele Menschen. Und diese Situation ließe sich durchaus verbessern, sagt Björn Schumacher zum Beispiel. Aber das hätten viele Leute eben gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die nehmen das als zwangsläufig wahr. Und deshalb sagt er, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Wissenschaftsförderung auf der einen Seite gestärkt wird, was Alternsforschung angeht. Aber eben auch, dass die Menschen individuell, persönlich da noch sehr viel mehr machen könnten.
Um eine inklusive Gesellschaft zu sein, müssen wir unbedingt die Gesundheit verbessern im Alter. Das ist unser Ziel. Und das bedeutet eben, wir müssen massiv die Alternsforschung vorantreiben. Es ist vollkommen unterfinanziert im Moment im Vergleich zu dieser riesigen gesellschaftlichen Herausforderung, vor der wir stehen.
Da hört man jetzt bei diesem Ton und auch bei einigen davor schon raus, die Altersforschung müsse vorangetrieben werden, damit der Ausbruch von einzelnen Krankheiten eben im Alter verhindert werden kann. Also zum Beispiel die Forschung gegen Typ-2-Diabetes im Alter. Wo ist denn da der Unterschied zu anderer Diabetesforschung oder geht das sowieso Hand in Hand?
Geht natürlich einerseits Hand in Hand, aber es gibt eben auch Faktoren, über die haben wir ja schon ganz kurz gesprochen, also zum Beispiel diese abnehmende Autophagie, die begünstigen die Ausbildung eben von Krankheiten und führen auch zu einem anderen Verlauf. Und der Körper reagiert natürlich mit zunehmendem Alter auch anders auf Eingriffe, also auf die Narkosemittel beispielsweise bei Operationen. Auf Medikamente wird anders reagiert. Insofern ist das tatsächlich eine Kombination aus der Diabetes Typ 2 Forschung, die sowieso stattfindet und dann nochmal im Hinblick auf das Alter.
Okay. Ja, und so oder so muss man ja sagen, das ist ja einfach wirklich auch eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Ja. Ne? Also diese demografische Entwicklung so komplett rundum zu begleiten. Es fehlen ja auch ohne Ende Pflegekräfte. Mhm. Also es gibt zu wenig ÄrztInnen auch, zu wenig Geld, um ältere und sehr alte Menschen auch adäquat zu betreuen und ja auch ihren Bedürfnissen entsprechend ja im Alter zu begleiten.
Ja. Und diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, die du gerade angesprochen hast, die werden in den nächsten Jahren ja noch anwachsen. Also die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in Rente. Das heißt, sie fehlen einerseits auf dem Arbeitsmarkt. Also ganz bekannt, ja, immer wieder wird darüber diskutiert, also in den Praxen, dass die ganzen Nachfolger fehlen, die Ärztinnen und Ärzte. Und sie kommen damit natürlich auch genau in das Alter, in dem diese Mehrfacherkrankungen sich etablieren und sind darauf angewiesen, wären darauf angewiesen, dass es Pflegekräfte gibt, dass es genug Plätze in Heimen gibt und so weiter und so fort.
Ja. Möglicherweise kann man den Prozess des Alterns also irgendwann verlangsamen, kann den Ausbruch von typischen Alterserkrankungen verhindern oder verringern, kann Medikamente entsprechend einsetzen und die Lebensqualität ja, noch möglichst lange, möglichst hoch halten. Das klingt alles total positiv und gut, aber es bleibt doch die Frage, warum altern wir überhaupt? Also nicht auf Zellebene, sondern so ganz generell.
Tja, dazu hat die Naturwissenschaft keine einheitliche Antwort. Viele Forschende beantworten diese Frage, so wie Björn Schumacher. Seine Antwort ist überraschend simpel und ich finde auch erschreckend biologistisch.
Und das liegt an unserer Evolutionsgeschichte. Denn alles, was in der Biologie passiert, passiert aufgrund der Evolutionsgeschichte, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und da kam es immer nur darauf an, dass die Gene, unser Genom, was wir ja vererben, in die nächste Generation hinübergetragen wird. Und wenn das passiert ist, dann spielt unser Körper gar keine Rolle mehr.
Also das ist dieses Bild, wir als Menschen sind das Gefäß, der Organismus, der seine Gene weitergeben soll zur Erhaltung der Spezies und dann tja, haben wir ein paar Kinder gezeugt, haben die großgezogen, erfolgreich, sie sind aus dem Nest und dann, ja, für uns auf Wiedersehen, ne? Dann ist es egal, wie es mit uns weitergeht.
Ja, genau so meint er das. Ist nicht schön, aber so meint er das. Das Altern erfüllt eben keine spezielle Funktion. Das ist eben so eine Art Nebeneffekt, der sich dann bei der Erfüllung des eigentlichen Zwecks einstellt.
Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass unser Genom so zusammengesetzt ist, dass es für die ersten paar Jahrzehnte unseren Körper repariert, am Funktionieren hält, damit die Gene durch unsere Keimzellen weitergegeben werden können. Für danach spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie lange wir noch weiterleben.
Tja, so gesehen der Sinn des Alterns, die Weitergabe von Genen. Ich persönlich habe das erledigt. Du auch? Du hast auch zwei Kinder, weiß ich. Da werden wir beide jetzt theoretisch nicht mehr gebraucht. Ne? Und es ist nur folgerichtig, dass wir jetzt altern. Das ist natürlich total schwer zu akzeptieren aus so meiner ganz persönlichen Sicht. Aber okay, ich versuche das jetzt mal so hinzunehmen. Richtig herrlich wäre es allerdings, finde ich jedenfalls, die Natur hätte das dann so eingerichtet, dass ich einfach irgendwie 80 Jahre lebe, die Kinder sind groß und versorgt und ich dann einfach zack, tot umfalle von jetzt auf gleich, ohne vorher irgendwie zu altern oder Alterserscheinungen zu haben, die mich noch ein paar Jahre hier und da zwicken. Hat sie aber nicht so eingerichtet, die Natur.
Nee, und wenn du das so denken möchtest, dann würde das ja bedeuten oder wäre die Voraussetzung dafür, dass nicht alles langsam schlechter, schwächer und so weiter wird, sondern dass es tatsächlich so eine Art Schalter gibt, der steht auf Leben oder eben auf Tod. Mhm. Und da fallen mir jetzt schon so ein paar Folgefragen dann ein, die ich hätte. Zum Beispiel, wie ist es mit der Fortpflanzung? Soll die dann auch bis 80 möglich sein?
Stimmt, wäre sie dann ja, ne?
Ja, genau. Also, naja. Aber ich gebe zu, es ist ernüchternd, es ist wirklich auch ein bisschen kränkend, dieser biologisch-biologistische Blick auf unser Leben. Und zwar gerade heute, weil wir uns ja alle als Individuen wahrnehmen. Wir sind ganz besonders, vielleicht sogar einzigartig. Ja. Und dann so eine Erklärung, wir sind nur da, um den Erhalt der Spezies zu sichern. Also hat schon was Bitteres.
Ja,
ja, und dann überhaupt, das ist ein bisschen ein anderer Blick darauf, aber die Endlichkeit zu erfassen, also intellektuell und auch emotional, sich damit zu arrangieren, seinen Frieden zu machen, das ist ja eben auch enorm schwierig und das passt einfach dann da so zusammen. Ne?
Ja, und also ehrlich gesagt, für mich ist dieses ganze Denken an Vergänglichkeit auch persönlich viel schlimmer als so die Alterserscheinungen. Also jetzt noch, ne? Keine Ahnung, was ich in 30 Jahren sage.
Toi, toi, toi. Nee, sehe ich aber ganz genauso, obwohl ich sagen muss, ich hätte das früher nicht von mir gedacht, dass ich doch mit den Alterserscheinungen auch so hadere. Mhm. Also Falten, okay, ja, gehen vielleicht noch, halten sich ja auch noch in Grenzen.
Ich wollte gerade sagen.
Aber die Tatsache, dass das ganze Gewebe dann doch eher so ein bisschen so wabbelig wird, also die Figur sich so verändert, also ich finde das schlimm. Ich habe immer viel Sport gemacht, ich hatte immer viele Muskeln und jetzt bin ich manchmal so schwächlich, wenn ich mein Fahrrad irgendwie an der U-Bahn-Station nach oben oder nach unten tragen muss, weil der Fahrstuhl wieder nicht geht. Also, naja. Aber trotzdem, jetzt mal weg vom Jammern über das, dass ich jetzt hier stundenlang eigentlich machen könnte. Ich stimme dir völlig zu. Also ich finde, die Endlichkeit zu erfassen, das ist eine echte Herausforderung. Und ich denke, es hat eben auch viel damit zu tun, dass die Religion oder diese Vorstellungen Leben nach dem Tod, Unsterblichkeit der Seele, also dass diese ganzen Konzepte, diese Vorstellungen, die sind ja für viele Jahrhunderte für Menschen doch sehr bindend gewesen, dass die eben heute nur noch für wenige Menschen gelten. Und deshalb entfällt natürlich auch dieses Tröstliche, was darin steckt, also diese Vorstellung von einem Leben nach dem Tod. Und deshalb ist es zum Teil, denke ich, dann auch so schwer, sich vorzustellen, dass dieses eine Leben, was man hat, dass das dann irgendwann zu Ende geht und dann ist eben auch wirklich Ende. Mhm. Und das manifestiert eben diese Endlichkeit.
Auf Pillen oder Therapien, die das Alter aufhalten können, auf die werden wir noch lange warten müssen. Also, wenn es sie überhaupt jemals irgendwann geben sollte. Aber so eine Wunderpille, haben wir gehört, wird es ja vermutlich nicht geben gegen das Altern. Aber wie sieht es denn mit den Medikamenten oder Wirkstoffen aus, die es ja schon gibt oder angeblich schon gibt, sage ich jetzt mal, die das Altern aufhalten oder verlangsamen sollen? Also ich sehe das ehrlich gesagt bei Instagram hier und da mal, dass da was empfohlen wird, dass Influencer auf bestimmte Wirkstoffe schwören.
Ja, drei sind das, über die immer wieder gesprochen wird und die sogar richtig gehend beworben werden. Mhm. Das sind Rapamycin, Metformin oder auch Spermidin. Und bei diesen drei Wirkstoffen gibt es Hinweise, dass tatsächlich bestimmte Alterungsprozesse aufgehalten oder auch verlangsamt werden können.
Wollen wir die mal alle durchgehen? Rapamycin war das erste, glaube ich, was du genannt hast.
Ja, genau. Das ist ein Medikament, um die Abstoßung von Organen bei Organtransplantationen zu verhindern. Mhm. Und im Tierversuch konnte man sehen, es kurbelt tatsächlich die Autophagie an.
Okay. Dann, was hattest du gesagt, Metformin?
Genau, Metformin, das wird eigentlich genutzt, um den Blutzuckerspiegel bei Diabetes Typ 2 zu senken. Also ist auch bereits ein zugelassenes Medikament. Mhm. Auch hier gibt es allerdings bisher nur Tierversuche, zum Beispiel mit Primaten. Und da konnte man feststellen, dass sich Alterungsprozesse verlangsamt haben, auch Alterungsprozesse kognitiver Art. Und genau so wird auch dieses Spermidin beworben. Also auch dieser Wirkstoff soll diese Prozesse aufhalten bzw. verlangsamen.
Aufhalten oder verlangsamen, was heißt das genau? Also Geht es da um Prozesse, die mich dann wirklich länger leben lassen oder sowas wie, okay, dann wird deine Haut weniger schlaff, sage ich jetzt mal als Beispiel. Das ist dann was, was für mich persönlich ja vielleicht dann ganz nett ist, aber ja, lässt mich auch nicht 120 werden, ne?
Ja, stimmt. Aber der Prozess des Alterns, der betrifft ja eben nicht nur das Äußere, vor allem eigentlich das Innere. Darum geht's ja, also Organe, Gefäße, die einzelnen Zellen. Und dann sieht man eben nicht nur länger jünger aus, sondern man verlangsamt das Altern und damit lebt man dann eben auch länger.
Okay, und dann lass uns zum dritten Wirkstoff kommen, Spermidin. Was ist damit?
Ja, das ist ein sogenanntes Polyamin, also das brauchen die Zellen zum Wachsen und erstmalig wurde das im Sperma nachgewiesen, deshalb der Name, aber es findet sich eben auch in anderen Körperzellen und nimmt im Laufe des Lebens ab. Und das wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, es gibt auch spermidinreiche Lebensmittel wie Nüsse, Pilze, Salat oder Kartoffeln und in Tierversuchen konnte wirklich gezeigt werden, dass bestimmte Alterungsprozesse damit verlangsamt werden. Aber 2023, also recht frisch, gab es eine Studie von Ernährungswissenschaftlern an der Uni Lübeck und deren Ergebnis war extrem ernüchternd, denn sie konnten zeigen, dass das Spermidin gar nicht im Körper ankommt. Also es wird gar nicht verstoffwechselt.
Egal wie man es aufnimmt, ob als Pulver oder als Nüsse.
Genau, weil es, wenn du es oral aufnimmst, eben gar nicht bis dorthin kommt, wo es kommen müsste, damit die Zellen es nutzen können. Und zusammengefasst kann man wirklich nur nochmal sagen, die Alternsforscher sehen das sehr, sehr kritisch mit dieser ganzen Anti-Aging-Industrie. Denn sie fragen, was steht dahinter? Was gibt es für eine wissenschaftliche Evidenz dafür? Und sie appellieren im Prinzip an uns alle und sagen, Mensch Leute, nehmt nicht so viel Geld in die Hand für Sachen, von denen ihr gar nicht wisst, ob sie erfolgreich sind. Haltet euch an das ganz, ganz Langweilige. Versucht eure Lebensumstände, euren Lebensstil so zu verändern, dass ihr möglichst gesund euch ernährt, dass ihr euch ausreichend viel bewegt. Dann ist richtig viel gewonnen, um gesund zu altern und damit eben auch länger zu leben und ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben zu haben.
Genau. Greift zum Brokkoli und nicht zum Instagram-Medikament. Okay, liebe Daniela, für heute nehme ich mit, dass da einfach extrem viele Faktoren zusammenkommen, wenn es ums Altern geht. Dass wir beide vermutlich die Erfindung einer Wunderpille, wenn es sie überhaupt irgendwann geben wird, nicht mehr miterleben werden, durch die wir dann alle 120 werden können. Oder ja, doch, viel älter geht es ja nicht, haben wir gelernt. Aber dass das eben auch ein bisschen beeinflusst werden kann von uns selbst, von unserem Lebensstil, was natürlich manchmal einigermaßen schwer fällt. Aber das Positive, wir können was tun.
Genau, das ist echt die gute Nachricht.
Wir haben ja noch eine neue Rubrik im Podcast. Wir würden euch nämlich gerne immer mit etwas Praktischem, Schönen verabschieden. Etwas, das ihr aus der Welt der Wissenschaft mitnehmen könnt in den Alltag. Und ich habe etwas mitgebracht, was eigentlich ziemlich gut zum Thema Altern passt. Was nämlich tun, wenn Sekt alt wird?
Sekt alt? Also was meinst du damit? So Schal und so ein bisschen...
Schal und fies,
genau,
irgendwie?
Kann man da irgendwas tun, um das zu verhindern?
Ja, also es gibt quasi Anti-Aging für Sekt, kann man das mal nennen. Positives Anti-Aging.
Aha. Können wir uns vielleicht was abgucken?
Ja, genau, vielleicht. Also wenn die Flasche, das passiert bei uns ziemlich häufig, ein Schluck wird getrunken, ein Gläschen und dann landet die Flasche für die nächsten 2 Wochen im Kühlschrank und steht viel zu lange offen rum, dann schmeckt der Sekt ja einfach nicht mehr so gut, weil der Sprudel raus ist. Aber es gibt was, was die Kohlensäure in den Sekt zurückkehren lässt, nämlich Rosinen.
Hä? Wie, ich verstehe nicht, wie reagieren die?
Okay, du kanntest es noch nicht, ich bin ein bisschen froh.
Ja, nein, gar nicht.
Also einfach Sekt aus dem Kühlschrank nehmen, Sekt ins Glas einschenken, ein paar Rosinen dazugeben. Ich habe gelesen, es wird so empfohlen, 1 bis 5. Und der Zucker von den Rosinen sorgt dann dafür, dass erneut Kohlensäure gebildet wird.
Ach, das ist ja interessant. Ey, wäre ich nie drauf gekommen. Und schmeckt das dann nach Rosinen? Also hat man dann eher so ein süßliches Getränk?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das neulich im Selbstexperiment ausprobiert, muss ich dazu sagen. Nee, schmeckt gar nicht nach Rosinen. Schmeckt ganz normal nach Sekt, so wie er auch vorher geschmeckt hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist natürlich auch kein Lifehack für jeden Tag. Wir haben ja nämlich gerade gelernt, gesund ernähren.
Genau, wenig nicht jeden
Alkohol.
Tag Sekt, genau.
Dann geht's gesünder ins Alter. Nur falls der Sekt dann doch mal so langsam weg muss aus dem Kühlschrank. Wenn ihr auch einen Lifehack aus der Wissenschaft habt, zum Kochen, Putzen, für die Werkstatt, wofür auch immer, schreibt uns gerne an synapsen@ndr.de. Da könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback geben oder Anregungen schicken. Wir verabschieden uns jetzt erstmal für heute. Daniela Remus, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und auch im Synapsen-Team waren heute Sabine Korbmann und Corinna Hennig. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch noch viele weitere Podcasts. Einen davon möchten wir euch heute gerne noch einmal besonders ans Herz legen. Vorher sage ich aber nochmal schnell Tschüss. Ich bin Beke Schulmann und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Hallo, ich bin Katrin Simonsen und moderiere den MDR-Podcast Hormongesteuert. Es geht um die Wechseljahre. Und ja, ich bin eine von 9 Millionen Frauen in Deutschland, die gerade mittendrin stecken. Zusammen mit der Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig machen wir Frauen stark für diese Zeit. Wir erklären, warum wir auf einmal schlecht schlafen, grundlos gereizt sind, das Herz rast und wir Hitzewallungen haben. Und natürlich sprechen wir auch über die Hormonersatztherapie und die Angst vor Krebs. Hormongesteuert gibt es alle 14 Tage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.